Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ Podcasts. Heute mit Daniel Westheide und Jakob Oswald. Schon wieder Jakob, du bist ja Dauergast hier. Und wir wollten über die Testpyramide, Testdiamant, manche sagen auch Bienenwabe, so über diese ganzen Abgrenzungen sprechen. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen, ihr beiden. Daniel, stell dich doch mal vor.
Ja, hallo, ich bin Daniel, ich bin Senior Consultant bei InnoQ, bin seit 2013 dabei und habe auch schon die ein oder andere Podcast-Folge mitgemacht. Auch mit Sven zusammen schon, aber auch schon einige davor.
Ja. Programming as a Theory Building zum Beispiel.
Genau.
Ja. Gut, Jakob.
Ja, hi, ich bin Jakob. Ich bin Principal Consultant gerade geworden und bin seit 2021 bei InnoQ.
Okay. Testpyramide. Also vielleicht mal so die ganze Motivation überhaupt für diesen Podcast. Wir hatten InnoQ intern eine Diskussion zum Testen. Da ging's, also los ging's irgendwie mit, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, aber macht man jetzt lieber Mockist TDD oder macht man sozusagen Classical TDD? Und dann kamen halt so ein paar Aussagen noch dazu zum Thema, macht man lieber mehr Integrationstests, also statt Unit-Tests, also eher dann so ein Testdiamant statt Testpyramide. Und dann haben einfach gedacht, da machen wir jetzt mal, das müssen wir mal ein bisschen tiefer besprechen und nicht nur in Slack diskutieren. Genau, Testpyramide, legen wir mal dafür damit los. Was ist überhaupt die Motivation für so eine, was ist überhaupt die Testpyramide? Vielleicht fangen wir mal damit an. Wer will mal kurz was zur Testpyramide sagen? Zur einfachen Testpyramide, die ja, glaube ich, 2008 oder so von Mike Cohen definiert wurde.
Ja, kann ich gerne machen. Also vielleicht erstmal zur Motivation. Geht uns ja darum, dass wir Änderungen möglichst schnell auch in Produktion bringen können und dabei aber eben auch die Qualität der Software sicherstellen wollen. Und dafür brauchen wir eben auch eine Testsuite, die schnell ausgeführt werden kann und wartbar ist und möglichst stabil ist. Und Mike Cohen hat eben als Antwort darauf die Testpyramide vorgeschlagen. Das war, glaube ich, in dem Buch Succeeding with Agile. Und die Testpyramide, die er damals vorgeschlagen hat, die sah eigentlich sehr einfach aus. Auf der obersten Ebene waren die UI-Tests, darunter Service-Tests und als Basis schließlich die Unit-Tests. Und die Darstellung soll eben verdeutlichen, dass wir sehr wenige UI-Tests haben, etwas mehr Service-Tests und ganz, ganz viele Unit-Tests. Und die Kosten, die mit der Entwicklung und der Wartung dieser Tests verbunden sind, die steigen halt von Unit zu Service UI und dabei auch die Ausführungszeiten der Tests. Und die Stabilität nimmt ab, könnte man, glaube ich, tendenziell sagen, dass man also in der UI-Ebene eher mal flaky Tests hat zum Beispiel.
Na, wegen Integration von Umsystemen zum Beispiel.
Ja, ne? Genau. Ja.
Genau, dann gibt's auch noch, die erweiterte Testpyramide, also Practical Testing Pyramid. Die finde ich eigentlich ganz interessant. Die hat ja auch der, war ja bei Martin Fowler auf der Webseite, ich habe vergessen, wie er heißt, kommt aus Hamburg. Hamwocke, genau, der hat das war bei Martin Fowler publiziert. Also wo er irgendwie noch darauf eingeht, es gibt auch noch Contract Testing und es gibt natürlich noch manuelles Explorative Testing, es gibt Akzeptanztests, es gibt UI-Tests im Sinne von UI-Elemente, also nicht, dass man irgendwie mit Selenium sowas testet, dass man deployte Anwendungen testet oder einfach so UI-Elemente testet. Also, aber ich glaube, für unsere Diskussion ist ist besser, wenn wir sozusagen bei der Basispyramide erstmal bleiben. Genau. Unit-Tests. Also jetzt ist ja die große Frage, was ist überhaupt ein Unit-Test? Das mag jetzt irgendwie banal sein, ne? Aber auch, also Martin Fowler schreibt schon darüber, was ist denn eigentlich ein Unit-Test? Und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Dann gibt es ja auch diesen berühmten Artikel Mox Aren't Stubs, auch von Martin Fowler, wo er so unterscheidet zwischen Classical TDD und Mockist TDD. Deswegen vielleicht mal so in die Runde gefragt, was ist denn für euch ein Unit-Test? Was testet ein Unit-Test alles ab? Fangen wir mal mit Jakob an, er hat noch nicht so viel gesagt.
Ja, ich glaube, tatsächlich ist das schon eine schwierige Frage, weil ich glaube, es ist ja eher die Abgrenzung, was testet das vielleicht nicht, ne? Also wenn ich jetzt so an Code-Strukturen denke, es testet halt keine Umsysteme in den meisten Fällen. Und ich glaube, dann geht schon die Frage los, testet es eine Klasse oder testet es gegebenenfalls auch quasi ein Aggregat von Klassen, ne? Ich mich da jetzt zum Beispiel Richtung DDD orientiere. Also sind Tests, die quasi mehrere Klassen, die einander referenzieren, testen, noch Unit-Tests? Ist das dann eine Einheit, weil sie quasi nur insgesamt funktionieren, oder sag ich mal, die Schnittstelle nach außen halt eigentlich in die Funktion definiert, aber ich darunter halt kleinteilig geschnittene Klassen habe? Na, also das ist, ich glaube, da geht schon die Frage los. Und ich glaube, das Problem ist, oder den Wunsch, den man ja eigentlich hat, nämlich, also so eine Intention ist ja sowas wie, wenn ich Tests habe und Regression testen kann, kann ich sowas machen wie Refactor Merciless, ne? Also ich gehe davon aus, ich habe irgendwie Verhalten kodiert in meinem Test, und wenn ich den Test laufen lasse, dann sagt mir, naja, das Verhalten, was ich denke, was darunter liegt, das ist tatsächlich auch so programmiert. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte irgendwas ändern, ich möchte ein Feature einbauen oder sowas, dann ändere ich die Implementierung, aber eigentlich nicht das Verhalten. Und mein Regressions-Unit-Test sagt mir dann, ja, du hast irgendwas eingebaut, aber die Funktionalität, die vorher da war, funktioniert noch genauso. Und wird, glaube ich, schwierig, wenn man sagt, Unit-Tests beschränken sich tatsächlich auf eine Klasse, weil das, glaube ich, oft so ein bisschen dem widerspricht, wie ich eigentlich Modelle konzipiere, nämlich, dass ich irgendwie so einen Eingang habe, eine API, und darunter aber vielleicht ein komplexes Modell, was eben auch aus verschiedenen Klassen besteht.
Ah, okay. Ja, ich hatte ursprünglich gedacht, also als du losgelegt hast, habe ich schon gedacht, okay, du gehst in diese Richtung, mock ich praktisch alle Klassen um mich rum und teste nur die Funktionalität. Ja? Oder teste ich praktisch die ganzen Klassen um mich rum noch mit?
Die Frage heißt ja, was heißt um mich rum? Ne, da geht es ja schon, glaube ich, los, wo fängst du deinen Test an? Und wo hört er eben auf? Also fange ich an, irgendwo eine Interaktion zu machen? Keine Ahnung, ich spinne jetzt mal rum, ich lege irgendwo ein Konto an oder sowas. Ne, gibt es vielleicht einen Haufen von Bedingungen, die Geschäftsregeln, die abgefrühstückt werden müssen, wo halt irgendwie sagt, okay, das darfst du nur tun, wenn bestimmte Vorbedingungen da sind. Du hast irgendwie deinen KYC-Prozess durchlaufen, dein Account ist verifiziert. Du hast nicht schon Endkonten oder was auch immer. Und erst dann ist sozusagen mein Geschäftsteil oder mein Teilprozess quasi erfolgreich erledigt. Und jetzt kann ich das natürlich, diese einzelnen Komponenten und Prüfungen, möglicherweise in einzelne Klassen auslagern. Aber eigentlich ist dann halt die Frage, was möchte ich denn testen? Möchte ich quasi das Gesamte testen oder möchte ich diese Einzelteile testen? Wenn ich so einen Unit-Test habe, dann, also meine These ist, dass selten genug die Einzelteile so viel Komplexität bergen, dass ich in den refactoren kann, dass ein Test sich lohnt. Ja, also ich glaube fast, in den meisten Fällen lohnen sich Tests auf einer übergeordneten Ebene, wo ich quasi dann drin, also wirklich Spezifikation und Implementierung so weit auseinander sind, dass ich halt Implementierungen ändern kann, ohne dass sie halt Spezifikationen brechen. Und wenn ich halt wirklich diese auf Klassenebene denke, wenn ich jetzt so eine Standard-Java-Geschäftsanwendung denke, dann haben die einzelnen Klassen, sind sie oft nur im Zusammenspiel, bilden sie halt wirklich so eine logische Einheit ab und im seltensten Fall eben die einzelne Klasse an sich. Also es gibt sicherlich Ausnahmen, ne? So komplexe Berechnungen oder sowas. Wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich Kryptographie machen würde oder sowas, dann würde ich sagen, ja, okay, das ist total sinnvoll und wichtig, halt irgendwie vielleicht nur eine Hashing-Funktion zu testen oder irgendeine sehr komplexe Berechnung. Aber ich glaube, das ist gar nicht so oft der Fall, sondern oft ist es das Zusammenspiel von eben Klassen oder Objekten, was ich testen möchte, weil das eigentlich die Geschäftsspezifikation ist und die möchte ich testen und wie die nachher abgebildet wird intern, das ist mir ja eigentlich egal. Das ist ja auch die Idee davon zu trennen, Spezifikation und Implementierung.
Ja, Daniel, deine Antwort?
Also ich stimme dazu, dass ein Unit-Test nicht zwingend nur eine Klasse testen muss. Das sagt aber, glaube ich, auch kaum jemand. Das habe ich noch nie gesehen als Definition.
Also es gibt ja dieses Paper, also ich glaube, das ist irgendwie London oder European Style TDD. Also ich habe vergessen, wie die Leute heißen, aber ich finde es raus. Ne? Und das waren halt so ThoughtWorks London Menschen, die haben dieses EasyMock Paper geschrieben und ich bin mir relativ sicher, dass sie sagen, ein Unit-Test testet eine Klasse und alles, was nicht in der Klasse ist, also alle Dependencies der Klasse werden gemockt.
Hm.
Also diese Definition gibt es auf jeden Fall.
Okay, ja. Aber dann mache ich mir einfach noch ein paar private Klassen, um das ein bisschen besser zu modularisieren. Also da sieht man ja, eigentlich teste ich irgendetwas, was eben ein vernünftiges Public Interface hat. Und für mich ist dann ein Unit-Test idealerweise auch, teste ich das eben auf die Schnittstelle hin und nicht darum, teste nicht, was da intern alles an Interaktionen passiert unbedingt. Das geht eigentlich auch ein bisschen in die Richtung, was Jakob gesagt hat.
Ja, verdammt, also, ist aber hier gar kein Disput.
Für mich unterscheidet sich eher, also der Unit-Test zeichnet sich halt auch dadurch aus, dass ich keine externen Abhängigkeiten auf Umsysteme zum Beispiel habe, Datenbanken oder andere Systeme, und dass ich eben die volle Kontrolle auch darüber habe, was ich da teste, wie ich es teste. Und wenn das alles irgendwelche Java-Klassen zum Beispiel sind, die zusammenspielen, die aber nicht mit Datenbanken oder anderen Systemen reden, dann kann das doch eine super Einheit sein, die man gut testen kann.
Ich glaube, an der Stelle kann ich jetzt auch den Disput aufmachen.
Ja.
Weil ich glaube, oft genug, zumindest in den Umfeldern, in denen ich mich jetzt so bewegt habe, gehört halt zum Beispiel sowas wie Transaktionalität auf Datenbankebene zur Geschäftslogik. Und da würde ich eben sagen, es ist, also da, das tatsächlich mein Take zu sagen, Unit-Tests sind manchmal nicht wirklich aussagekräftig, weil sie eigentlich mittesten müssen, dass die Sachen in der Datenbank konsistent sind. Das heißt, ich kann sicherlich Verhalten testen, aber das Verhalten ist eigentlich dadurch definiert, dass auch die Daten in der Datenbank korrekt sind. Also es ist, ich würde mich nicht trauen, sozusagen bei einer Anwendung, die irgendwie größere Summen verwaltet, zu sagen, ja, weil ich die Logik getestet habe, ist das so in Ordnung, weil am Ende die Daten das ist, was relevant sind. Und es muss halt das Zusammenspiel gewährleistet sein, dass quasi sowohl meine Logik korrekt ist, als auch wie es dann persistiert wird und dass ich eben auch sowas wie Rollback-Verhalten korrekt definiert habe.
Aber wär das nicht irgendwie so ein Klassiker für, ich sag mal, so normale Testpyramide? Also jetzt egal, ob ich Classical TDD mache, also Classical TDD bedeutet, ich mocke nicht meine Dependencies. Ich teste zwar meine Klasse A, die hat Dependencies B, C und D, die werden aber nicht gemockt. Da habe ich meine Unit-Tests. Oder ich mocke alle meine Dependencies. Da, wenn wir bei dem Bankkonto-Beispiel bleiben, kann ich natürlich also stelle ich mir jetzt so vor, ne? Also ist jetzt bei mir im Projekt auch so, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben diverse Validatoren und wir haben Berechnungen und das passiert in einzelnen Klassen Und diese einzelnen Klassen, die kann man halt isoliert testen, weil ich muss ich habe 10 Validatoren, die kann ich einzeln testen. Aber ich habe natürlich jetzt so einen Use Case, der halt sagt, okay, dieser Use Case sagt halt Konto anlegen oder Versicherungsantrag. Und da will ich natürlich alles im Zusammenspiel testen. Das ist ja eher wäre für mich so ein Integrationstest, oder Acceptance-Test auf Integrationsebene, der halt sagt, okay, hier gibt's ein Controller-Interface oder normales Interface und ich teste alles von oben bis unten inklusive Transaktionen. Also für mich schließt es sich so nicht aus.
Für mich auch nicht. Also ich habe eigentlich in den meisten Projekten sehr viel Logik, die sich durch Unit-Tests sinnvoll testen lässt. Und auf dieser Ebene, wo die Transaktionen stattfinden, sehe ich meistens nicht viel andere Logik. Das ist halt typischerweise so ein Application-Service, der dann halt orchestriert ein bisschen, aber eigentlich sonst keine Logik enthält. Und den würde ich halt über einen Integration-Test dann natürlich auch abtesten.
Genau, für mich ist ja so ein bisschen die Frage, wie aussagekräftig sind denn eben diese einzelnen Unit-Tests? Ne? Also wie klein sind deine Geschäftsregeln geschnitten? Mhm. Und kann ich da drin dann refactoren? Also wenn ich jetzt sage zum Beispiel, okay, mein Geschäftsfall braucht jetzt eine neue Business-Rule, die ich hinzufüge, die halt irgendwie in einer Liste von Validatoren zukommt oder in irgendeiner Rule-Engine oder sowas, dann macht es halt nur Sinn, das Ganze zu testen. Oder dann kann ich nur sicherstellen, dass sie auch tatsächlich verwendet wird. Ich kann natürlich die Einzelteile immer testen, ob die korrekt sind, aber ich glaube, oft genug ist halt die Komplexität dieser einzelnen Teile nicht hoch genug, oder zumindest ist es selten so, dass ich einen Einzelteil refactore, ohne dass ich den Test auch refactoren oder wegschmeißen muss. Na, dann ist sozusagen mein Regression-Test an der Stelle irgendwie, habe ich zumindest keinen Regression-Test. Also ja, ich schreibe Unit-Tests, um sozusagen Korrektheit einzelner Teile für mich zu gewährleisten, aber es sind halt auch oft Tests, die eigentlich sozusagen nicht als Regression-Test zumindest funktionieren.
Also ich kann, ich sag mal, der teuerste Bug, den ich in meinem Leben jemals produziert habe, war bei so einem Billing-System, hat mein Kunde fast in die Insolvenz geschleudert, ja. Und da war es so, also das war so ein älteres System und da war es so, dass wir hatten viele Unit-Tests, aber diese Unit-Tests haben halt irgendwie, dann denke ich hier so an Daniels Aussage, wenn Unit-Tests sinnlos erscheinen, dann vielleicht, weil die Logik in Services mit vielen Abhängigkeiten steckt. Das war bei uns so gewesen. Es gab halt irgendwelche Klassen, die haben irgendwas gemacht, die konnte man auch Unit-Testen. Aber eigentlich war das alles sinnlos, weil die tatsächliche Logik war nur im Zusammenspiel. Ja, und da habe ich halt, als wir dann gesagt haben, nach diesem Bug, okay, jetzt müssen wir wirklich diesen Code, wir müssen ihn besser machen, damit sowas nie wieder passiert. Da haben wir halt ein besseres Design gehabt und auch bessere Unit-Tests. Und jetzt, also so verstehe ich auch deine Aussage, Daniel, oder? Also wenn der...
Ja, genau.
Wir haben einfach... Du sagst, TDD führt zu gut testbaren Units, die halt auch in sich Sinn machen.
Ja, also das ist meine Erfahrung. Wenn ich anfange mit den Tests, dann landet meistens nicht so viel Logik in diesen Services, die man nur zusammen mit externen Systemen dann testen kann.
Also ich versuche auch kritisch mit mir selber zu sein. Vielleicht ist das ja auch das Problem tatsächlich, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen weiter drüber nachdenke. Gerade wenn ich jetzt so in die Richtung Domain-Driven Design oder sowas gehe, dass ich bisher oft in Codebasen gearbeitet habe, wo, sag ich mal, die reine Geschäftslogik nicht von der Persistenz getrennt ist, sondern man gesagt hat, Geschäftsentitäten sind auch Entitäten. Ja. Mhm. Und das halt irgendwie verwoben ist. Ne? Vielleicht ist das tatsächlich, wenn ich so eine reine Trennung von Datenmodell und logischem Modell habe, anders. Das kann durchaus sein. Wenn ich sage, mein Aggregat, was ich baue, das beinhaltet die komplette Geschäftslogik und am Ende fallen halt irgendwie Datenstrukturen raus, die ich dann wieder persistiere, dann kann das schon sein, dass das vielleicht auch einen anderen Mehrwert hat. Ne? In erster Linie geht es mir aber auch darum, dass ich sage, ich glaube, ich würde meine Tests immer, wenn ich jetzt auf so einem Aggregate machen, weil ich nur darüber eigentlich sicherstellen kann, dass die gekapselten, das gekapselte Verhalten, egal wie es da drin implementiert ist, am Ende wieder gleich ist. Also ich glaube, ich würde selten ein einzelnes Value-Object oder sowas testen oder seltener, vielleicht schon, je nachdem, wie hoch die Komplexität der Geschäftsregeln da drin ist. Aber ich glaube, mein Punkt ist eher der, also es gibt zwei Punkte, nämlich einmal genau, wo setzt denn das Verhalten an, ne? Also auf welcher Ebene? Und wie stark gehört halt eben sowas wie Transaktionalität dazu? Also ist tatsächlich das Persistieren in der Datenbank, also die Modelle, die ich daraus generiere, sind die am Ende auch in der Datenbank valide und legitim? Also typisches Beispiel zum Beispiel, ich habe sowas wie, ich möchte Summen sicherstellen. Ne? Ich habe irgendwo Krediteinträge und die dürfen einen bestimmten Kreditrahmen nicht überschreiten. Das heißt, ich muss irgendwo auf Transaktionalitätsebene sicherstellen mit einem Optimistic Locking oder ähnlichen, dass das tatsächlich nicht der Fall ist. Das kann ich nicht in der Logik testen, wo ich halt schreibe, okay, klar, ich kann irgendwie die Summe in-memory machen, aber in dem Moment, wo ich sie schreibe, muss ich halt eben Transaktionalität der Datenbank und mich darauf verlassen, weil erst an der Stelle überhaupt tatsächlich die Konsistenz gewährleistet werden kann. Das heißt, gerade an der Stelle muss ich das mittesten, um das Gesamtverhalten auf Datenebene und Logikebene sicherzustellen. Da kann man sicherlich sagen, Testpyramide, man macht beides. Das stimmt. Ich glaube, ich sehe aber auch oft, dass eben genau dieser Transaktionalitätsteil vernachlässigt wird. Also wenn ich irgendwo, ich finde eigentlich, ist auch so ein Anti-Pattern, diese so Spring-Tests mit irgendwie oder Repository-Tests zu haben, wo irgendwie über den ganzen Test eine Transaktion aufgemacht wird und wieder zurückgerollt, weil das tatsächlich nicht aussagekräftig ist. Also ich muss eigentlich Tests, wenn ich meine Repositories teste oder meine Services teste, mit Transaction-Commit machen, um sicherzustellen, dass die Sachen funktionieren. Also ich habe auch schon Tests gesehen, die sozusagen Datenbank-Dinge testen und die inserten in den Tests alle fröhlich und glücklich und machen Rollbacks. Und in der Produktion fliegt es mir dann um die Ohren, weil in den Tests nie wirklich ein Transaction-Commit gemacht wird, sondern die immer wieder zurückgerollt werden, damit die Datenbank sauber ist. Also ich glaube, das sind so Sachen, die mir dann eher, wo ich gebrannt bin, wo ich denke, ja, es ist super, dass wir ganz viele Tests geschrieben haben und Persistenztests, aber nie ein Transaktions-Commit mal dabei war. Und man da dann eigentlich erst sieht, oh, das funktioniert so gar nicht.
Ja, würde ich zustimmen. Aber ich glaube, das ist dann halt auf Integrationstestebene, kann ich dann eben mit sehr wenigen Tests diesen wichtigen Teil abdecken. Klingt für mich aber so, wie du das gesagt hast, dass da ganz viel Logik ist, die ich auch anders testen kann. Wahrscheinlich über Unit-Tests.
Ja, aber das... Also ich sag mal, ich erinnere mich an so eine Aussage von, ist schon länger her, von einem Arbeitskollegen von mir, der meinte, ja, Geschäftslogik, bei uns steckt die ganze Geschäftslogik in SQL-Statements. Und also da wäre es ja so, da bleibt einem ja nichts anderes übrig, also das war jetzt ein Extrembeispiel. Ja. Aber ich würde auch sagen, dass bei, wenn man jetzt nicht irgendwie from scratch loslegt, also ich selbst wenn man from scratch loslegt, kann man immer noch, ich sag mal, Designfehler haben. Aber typischerweise bei existierenden Systemen, wo so Sachen ein bisschen vermischt sind, also Logik und, ich sag mal, ich nenne jetzt einfach mal Infrastruktur, dass man da natürlich in die Falle läuft, wenn man sagt, ja, wir haben viele einzelne Unit-Tests, aber wegen, sagen wir, schlechter Struktur nützt uns das überhaupt nichts und dann braucht man tendenziell mehr Integrationstests. Ich bilde mir sogar ein, dass wenn Firmen zum Beispiel von Kobold weg wollen, dass man dann sagt, wir gehen sogar ganz weit nach außen, wir machen nur Akzeptanztests gegen Interfaces, weil alles andere bringt natürlich irgendwie nichts, ja, und dann versuchen wir so peu à peu das Ganze, also die Systeme auszutauschen. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Aber auch da ganz kurz, um da einzuhaken, auch wenn wir über Akzeptanztests sprechen, ich glaube, das ist halt die eine Seite, nämlich die Benutzer-Facing-Seite. Und die andere Seite ist für mich halt die Datenseite. Das ist genau auch das, worauf ich so ein bisschen abziele. Dass der Benutzer sagt, hey, okay, das sieht schön aus, ist und sieht erstmal korrekt aus, ist eine Sache. Dass meine Daten dann auch konsistent sind, ist halt die andere. Und das ist das, was ich denke, was halt wichtig ist.
Also das meinte ich zum Beispiel.
Da, wo wir uns bewegen, halt zumindest, oder wo ich mich oft bewege in den Kontexten.
Ja, also ich meinte mit, vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen definieren, also mit Akzeptanztest meine ich noch nicht mal unbedingt das, was der Benutzer sieht auf der UI, sondern für mich so, ich sag mal jetzt Oldschool Uncle Bob oder ein bisschen neuer mit Cucumber, dass ich einen Akzeptanztest schreibe, aber dieser Akzeptanztest, der kennt keine UI, der geht einfach auf, der geht auf APIs.
Aber wo machst du deine Assertion? Das ist ja meine Frage. Ne? Machst du die nur in der Response? Kriege ich ein 200 zurück und ist okay? Oder gucke ich auch, dass in der Datenbank tatsächlich die Daten korrekt geschrieben sind und eben zum Beispiel keine Constraints verletzen?
Genau. Also im Moment ist es so.
Also Geschäftsconstraints meine ich damit. Ja. Ne? Nicht Datenbank-Constraints, weil dann würde ich vielleicht kein 200 bekommen, aber wenn ich zum Beispiel kein Optimistic Blocking mache und zwei parallele Transaktionen habe, habe ich plötzlich Kreditsummen, die den Kreditrahmen sprengen und dann kriege ich irgendwann Ärger.
Also da muss ich sagen, bin ich ein bisschen inkonsistent. Also im Moment ist so, wir gucken tatsächlich nur auf Outcome. Also was ist der Response? Aber ich kenne es auch von so Bestandssystemen so Lebensversicherungen und so Berufsunfähigkeit. Da wird, also wenn du so Verträge im Time Travel 40 Jahre fortschreibst, da reicht es natürlich nie zu gucken, haben wir jetzt, war das immer erfolgreich, sondern da wird am Schluss geguckt, also da musst du praktisch in die Tabellen reingucken und sagen, ja, da muss jetzt als Auszahlungssumme 723.000 Euro rauskommen. Aber das machen wir zu selten, glaube ich. Ja. Also jetzt fühle ich mich ertappt, ne? Weil ich denke so, ja, ich gucke eigentlich ziemlich oft einfach nur auf den Response. Ja. Aber ich würde auch erwarten, dass wenn es erfolgreich, ich bringe mich in Teufelsküche.
Aber guckt ihr wirklich in die Datenbank? Also das ist für mich eigentlich ein bisschen auch ein Anti-Pattern, dass ich so Whitebox Integration-Tests mache. Das heißt, irgendein Repository persistiert was und danach gucke ich wirklich in die Datenbank rein. Hm. Ich würde eher einen Contract machen und sagen, nach Save muss das Ergebnis, wenn ich Find by ID mache zum Beispiel, auch wieder ausgelesen werden.
Ja, für mich sind das schon die beiden Teile, ne? Also kriege ich einmal die Response von meinem System und hat sich der State verändert, den ich persistiere. Das sind für mich eigentlich die beiden Kerndinge, die ich testen möchte. Und ist der State der, den ich erwarte? Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen fokussiert gerade drauf aus meinem letzten Projekt, wo ich quasi Fachlichkeit geschrieben habe, wo es halt genau darum ging, zu sagen, du musst halt irgendwie gucken, dass du irgendwelche Summen sicherstellst und das muss halt transaktional sein. Und wenn es halt um Geschäftskredite geht, dann sprechen wir halt über größere Summen und da möchte man dann schon, dass die Ergebnisse korrekt sind und nicht mal hier oder da mal eine Million mehr ausgereizt wird.
Mir ging es nur darum, ob du dabei in den Tests einfach direkt in die Datenbank guckst oder ob du quasi ein vereinbartes Interface nochmal ansprichst.
In die Datenbank.
Was ja sagt, das guckt eh in die Datenbank.
Nee, würde ich nicht machen. Also ich würde tatsächlich in die Datenbank gucken, mit möglichst niedrigschwelligen Mitteln, also JDBC oder sowas. Ich würde kein Repository nehmen. Am Ende hat mir da irgendjemand einen Mock untergeschoben oder so, dann kommt da irgendwas zurück. Nein, also kann man sich sicherlich drüber streiten, was dann sozusagen die Schnittstelle ist, mit der man testet, aber tatsächlich würde ich Test sozusagen auf der Ebene, ich mache einen Service Call, der irgendeine Geschäftsfunktionalität beinhaltet, inklusive Geschäftslogik und Persistenz, gucken, dass die Antwort in Ordnung ist und dass mein Stand in der Datenbank eben unabhängig von Code, ne, also ich möchte eigentlich nicht den Code, der meine Logik implementiert, zum Prüfen nehmen, also bei Repositories, die generiert sind, kann man sich da sicherlich streiten, aber ich würde das quasi unabhängig machen. Ich will nicht den gleichen Code, zum, den ich teste, auch zum Prüfen nehmen, weil wer weiß, ob da ein Cache drin ist zum Beispiel. Ne, wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwo ein Repository-Implementierung, die halt irgendwo ein Write-Through-Cache hat oder sowas und nicht immer committed und ich frage die dann wieder, dann kann es sein, dass er seine Antwort aus dem In-Memory-Cache holt, aber in den Datenbank persistiert hat eigentlich, weil er irgendwo auf einen Commit wartet oder sowas, was ich aber nie gemacht habe, weil ich meine Add-Transactional vergessen habe oder weil ich zwar Add-Transactional dran habe, aber irgendeine Konfiguration in meinem System schief ist, so dass die Transaktion nie ausgeführt wird. Und das sind halt die Dinge, wo ich denke, okay, das ist das, was eigentlich schwer zu testen ist. So Code und Logik ist einfach zu testen, aber genau, gerade wenn ich an so Spring Boot Magic Transactional Annotation denke, wird denn überhaupt eine Transaktion aufgemacht? Stimmt die Isolation oder ruft dann Service einen anderen Service auf? Und bräuchte ich eigentlich einen SafePoint und unterstützt der SafePoint, unterstützt die Datenbank mein SafePoint überhaupt? Habe ich eine Datenbank, die das kann? Oder habe ich eine H2-DB drunter, die immer sagt, ja, ja, alles ist gut. Aber sobald ich das dann mal auf eine Oracle oder sowas setze, sehen die Sachen ganz anders aus. Ja, deswegen bin ich da. Also ich bin ja gar kein Verfechter davon zu sagen, man sollte keinen Unit-Test schreiben. Ich glaube bloß, dass eben das Verhältnis von Unit-Tests und Integration-Tests natürlich auch je nach Bedürfnis nicht unbedingt das der Pyramide entspricht. Und gerade was Regressionsverhalten angeht, ich persönlich mich mit Integrationstests wesentlich wohler fühle oder die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich Unit-Tests zu klein schneide oder dann halt sehr beim Design darauf achten muss, wie ich sie schneide, weil ich, wenn ich quasi meine Unit anpasse, dann immer den Test auch anpassen muss, dann ja, habe ich zwar sozusagen das Verhalten wieder getestet, aber für Regressionstests taugt es halt wenig. Und das ist das, glaube ich, was ich eigentlich in der Produktentwicklung oft haben möchte, Regressionstests. Klar, entwickle ich neue Sachen, aber das, was ich oft genug möchte ich eigentlich sicherstellen, dass sich bisheriges Verhalten nicht geändert hat oder eben ganz bewusst Sachen anfassen, wo ich will, dass sich Verhalten ändert. Vielleicht bin ich aber auch zu fokussiert auf dieses Regressionstesting. Aber es macht für mich den Mehrwert. Ne? Also genau dieses Feedback der Merciless. Ich kann einfach wild rumwühlen, Objekte umbauen, meine Modelle neu definieren, weil ich denke, oh, das Modell passt nicht mehr zu dem, weil ich neue Features habe, aber ich kann halt sicherstellen, dass das, was ich möchte, wo sich das Verhalten nicht geändert hat, weiterhin auch diesem Verhalten entspricht und ich halt nicht irgendwo was kaputt gemacht habe.
Also ich wollte auch nochmal kurz auf diese gucke ich in der Datenbank nach. Also bei meinem Bestandssystem, das ist schon lange her, ja, aber da war es auch so, wir gucken tatsächlich in der Datenbank nach, ob diese Zahlen, die da in den, ich sag mal, in den Kontotabellen gestanden haben, ob die korrekt sind. Und da ist auch so ein ganzer Rattenschwanz dahinter, weil natürlich irgendwelche Aktuare müssen das alles ausrechnen und so weiter. Und dann, wenn die sich schon so eine Mühe machen, dann kann man sagen, okay, dann gucken wir auch in die einzelnen Kontotabellen rein und überprüfen das. Ja. Aber das gilt, also da hätte ich jetzt gesagt, okay, für so Berechnungen mache ich das. Aber ich sag mal, wenn ich einfach so Datenobjekte hinterher schiebe, also ich ändere irgendwelche Daten, ich habe nicht so besonders viele Berechnungen, dann würde ich es zum Beispiel, also da mache ich das nie. Dann verlasse ich mich einfach darauf, dass ich habe halt ein Repository jetzt mit Spring und da gibt es so ein paar Tests, die gucken, ob das funktioniert, aber in meinen Integrationstests, okay, ich gebe es zu, da habe ich halt auch eine H2 oder so. Also jetzt nicht mehr, aber weil manchmal nutzen wir auch datenbankspezifische Dinge und so weiter, da funktioniert das eh nicht. Aber genau, peinlicherweise. Schneide ich raus, diese Aussage. Habe ich nie gesagt. Telefonstreich. Ja.
Ist, glaube ich, ja auch stark davon abhängig, wo man sich gerade bewegt. Ne? Also ich meine, es ist ja auch nicht immer so, dass man jetzt darüber redet, dass man irgendwie Millionenkredite vergibt, sondern manchmal sind das ja auch irgendwie andere Sachen, wo ich sage, okay, dann habe ich da halt E-Commerce, irgendwie ein paar Artikel, manche Leute mögen das vielleicht anders sehen, aber es ist jetzt vielleicht nicht geschäftskritisch, wenn ich mal einen Artikel zu viel versende oder sowas. Ne? Also das wird jetzt in den meisten Fällen nicht mein Geschäft ruinieren. Ist natürlich nicht schön und ist vielleicht nicht optimal, aber könnte ich jetzt mit leben. Ja, also ist jetzt vielleicht auch, man muss ja vielleicht auch nicht immer alles testen, das ist, glaube ich, der Punkt, ne? Oder auf eine bestimmte Ebene, sondern ich glaube, es kommt natürlich immer darauf an, wo man sich bewegt, was man in welcher Detailtiefe testen möchte. Oder ob man halt irgendwann sagt, okay, vielleicht ist das jetzt auch, sag ich mal, nicht mal wirtschaftlich, ja, weil ich keine 100% Testabdeckung habe auf allen Ebenen.
Ja, also risikobasiertes Testen, ne? Also Sachen, wo es wahrscheinlich ist, dass es das, was kaputt geht, und wenn es kaputt geht, uns wirklich in den, also das halt sehr schlimme Auswirkungen hat, da muss natürlich alle Register ziehen, ja. Und weiß ich nicht, bei der Adressverwaltung der Professorenliste, da ist vielleicht nicht so wichtig, ne? Also ja. Damit will ich jetzt sagen, man sollte nichts testen. Da habe ich beim Kunden auch gerade die Diskussion, die Leute sagen, ja, wir wollen ja hohe Qualität. Da sage ich, ja, wir wollen immer hohe Qualität, aber es gibt halt Opportunitätskosten. Also so, man kann halt, vielleicht gibt es sinnvollere Dinge zu tun, als Krimskrams bis zum Abwinken automatisch zu testen auf allen Ebenen. Ja. Genau, glaub, also der...
Was ja auch eingangs gesagt hast, Motivation, so schnelles Delivery. Ne? Also man muss halt natürlich, also Integrationstests oder Systemtests zu schreiben, kommt halt auch mit Kosten daher, ja. Und das sind genau diese Kosten wie Laufzeit, also Testlaufzeit und damit halt quasi Iteration. Und da muss man auch irgendwann anfangen, sich Gedanken zu machen, wenn man so eine Teststrategie verfolgt, wie schneide ich das eigentlich, ne? Also habe ich irgendwie nur sowas wie Smoke-Tests oder habe ich halt Testsuiten, die dann halt über Nacht laufen oder so. Weil wenn die nachher 2 Stunden laufen, dann will ich auch nicht bei jedem Commit warten, bis ich den deployed habe, sonst komme ich da auch irgendwann in eine Teufelsküche. Und im schlimmsten Fall, wenn es jetzt auch noch jedes Team so macht, dann muss man ja auch gucken, vielleicht bringt meine Entwicklungsinfrastruktur das überhaupt her. Dann muss ich vielleicht auch schauen, haben meine CI-Server, sind die entsprechend geschnitten, dass ich für meine System- und Integrationstests vielleicht eigene Kisten habe oder sowas, damit die nicht die Standard-Builds oder Deployments halt irgendwie in den Abgrund reißen. Also es ist nicht ohne Tücken zu sagen, ich mache jetzt nur das eine oder ich mache jetzt überwiegend das eine. Also es hat auch eklatante Nachteile, ne? Oder Flakiness, wenn ich jetzt irgendwie jeden Build, vor allen Dingen, wenn er 2 Stunden dauert, 3-mal anstoßen muss, dann bin ich jetzt schon bei 6 Stunden. Ist irgendwie auch nicht so cool. Also damit habe ich dann meine schnelle Iterationszeit auch quasi eliminiert. Da muss man, glaube ich, es ist auch da wieder eine Abwägungssache. Und das ist halt auch die Frage, sind das Teams, die tatsächlich 3-mal am Tag produktiv deployen, oder habe ich eben doch Monatsreleases, weil da ich in regulierten Umgebungen unterwegs bin, wo halt zum Release noch elementarer Dokumentationsaufwand gehört, der nicht voll automatisiert ist, wo meine Kunden sensibel Veränderungen sind oder ähnliches, ne, da ist es dann vielleicht auch nicht so schlimm, wenn meine Regressionsänderungen über Nacht getestet werden und ich dann morgens gucke, habe ich gestern was kaputt gemacht, aber es ist mit Sicherheit ein zweischneidiges Schwert, ja, es ist nicht, gibt auch da nicht den Silver Bullet natürlich.
Ja, ich wollte noch einmal ganz kurz auf eine Aussage zurück von Daniel. Also wir haben ja jetzt irgendwie so gesagt, ideal ist es nicht, wenn meinetwegen Geschäftslogik und transaktionale Logik vermischt sind. Happens, ja, also die Frage ist halt nur, also Daniel hat immer gesagt, TDD führt zu gut testbaren Units. Also wenn wir jetzt auf der grünen Wiese anfangen und wir machen alles richtig, ja, wie würde die Welt dann deiner Meinung nach aussehen?
Die Welt?
Ja, die Testing-Welt.
Ja, wenn wir konsequent TDD machen, dann würde ich halt auch schon erwarten, dass wir eigentlich sehr nah an der Testpyramide dran sein können. Ja. Weil ich halt eigentlich auch zu einem Design komme, wo ich die Logik eben wirklich unabhängig testen kann. Ich würde da allerdings tatsächlich, was die Mocks angeht, ein bisschen vorsichtig sein. Was ich halt oft erlebt habe, ist, wenn ich halt einen Unit-Test schreiben möchte, dann werden 1000 Mocks verwendet für alle Abhängigkeiten. Schon ein schlechtes Zeichen, dass ich so viele Abhängigkeiten doch habe in meiner Unit. Und mit diesen Mocking-Frameworks mache ich dann ja so einen Ad-Hoc-Mock oder Stub.
Der Mocks aren't Stub.
Ja, du kannst ja beides damit machen mit diesen Frameworks.
Ja, ja.
Aber die, egal ob es Mocks oder Stub sind, die, das ist ja überhaupt nicht sichergestellt, dass die den Contract einhalten, der für diese externe Abhängigkeit eigentlich gilt, ne? Weil ich eben ad hoc irgendwie beliebig die programmieren kann und denen sagen kann, wie sie sich verhalten sollen. Und das sehe ich eigentlich als Problem, wenn ich exzessiv mit diesen Mocking-Frameworks arbeite. Und ich würde halt lieber zu einem Design kommen, wo ich gar nicht dann so viel mocken muss, ne? Also viele Sachen lassen sich ja auch anders lösen, indem ich zum Beispiel anstatt mir, sagen wir mal, ich möchte noch eine E-Mail verschicken in meinem Application Service, nachdem ich irgendwie ein Aggregat gespeichert habe, dann kann ich ja in Spring zum Beispiel mir so einen Event Publisher injizieren lassen, den müsste ich dann vielleicht mocken, um das irgendwie zu testen, dass das passiert. Oder ich gebe halt ein Application Event zurück, ne? Und habe dann irgendwo einen Event-Listener, der auf diesen Event hört, dann habe ich das ja auch schon mehr entkoppelt. Und dann kann ich super in einem Unit-Test sagen, wird denn dieser Event zurückgegeben oder nicht? Als kleines Beispiel.
Ja, wenn es so funktioniert, ja.
Ja gut, man verlässt sich dann natürlich auf die Infrastruktur, in diesem Fall von Spring, dass dann da entsprechend auch der Event-Listener aufgerufen wird.
Ja, also ich frage mich, ich frage mich gerade, ob man mehr Unit-Tests, also ob man Testpyramide oder ich sage mal Testdiamant haben will, ob da nicht vielleicht sogar domänenabhängig ist, ja. Weil Jakob sagt halt, naja, er war halt bei einer Bank und ich kann mich erinnern, den Artikel suche ich auf jeden Fall nochmal raus. Es gab ja mal so einen Disput zwischen Uncle Bob und James Koblin zu Unit-Tests und Integrationstests. Und da hat James Koblin hat halt so argumentiert, ich hoffe, ich kriege das richtig zusammen, aber James Koblin hat so argumentiert, es gibt halt Situationen, da kannst du keine, da spiegelt praktisch so ein Unit-Test spiegelt halt null die wirkliche Realität von Interaktionen von Objekten wider. Und dann kommt er genau mit so einem Kontobeispiel, um das zu erklären, und sagt halt in diesem Dokument, ja, also du kannst vielleicht mal so ein paar Unit-Tests schreiben, aber dann musst du einen Integrationstest schreiben, weil der Unit-Test, der hilft dir vielleicht so früher Fehler zu finden, aber um wirklich sicher zu sein, dass es funktioniert, brauchst du einfach diesen Integrationstest. Und wenn du diesen Integrationstest hast, dann kannst du die Unit-Tests löschen. Also das war sehr kontrovers, weil er halt irgendwie argumentiert hat, dass man sogar Tests, die man mal geschrieben hat, wegwirft. Und ich bild mir ein, ist sogar die, korrigier mich, Jakob, aber es hat, glaube ich, auch deine Argumentation gehabt, dass die Unit-Tests, also du änderst Code und der Integrationstest bleibt grün, also machst du eine Refactoring, der Integrationstest bleibt grün, aber du musst halt trotzdem einen Haufen Unit-Tests nochmal anpassen, weil die halt zu eng gekoppelt sind. Ja, und dann sagt er halt, das ist viel zu viel Arbeit, weg damit.
Ja, genau, im schlimmsten Fall. Ne? Also wenn ich jetzt für alles einen Unit-Test geschrieben habe, obwohl es vielleicht eben keine komplexe Logik beinhaltet, dann muss ich halt im schlimmsten Fall den eben refactoren und der bringt mir halt shifted keinen Mehrwert. Aber ich glaube, es gibt schon, also vielleicht auch mal sagen, also es gibt, wenn ich Tests aufbauen würde, ich zum Beispiel mal sagen, Unit-Tests mache ich mehr Permutation, ne? Also sozusagen die Teile meiner Unit kann ich dann in verschiedenen Edge-Cases oder Varianten testen. Das würde ich halt irgendwann nicht mehr machen. Also wenn ich einen Integrationstest schreibe, würde ich vielleicht nicht mehr so viele Edge-Cases testen oder zumindest nicht in der Varianz wie halt in einem Unit-Test. Also ich glaube, da macht es schon Sinn, das zu differenzieren oder halt zu sagen, wofür lohnen sich denn Tests? Oder ich teste eigentlich verschiedene Dinge vielleicht auch. Ne? Das eine ist halt wirklich Input-Validierung, Edge-Cases etc. Und das andere ist dann vielleicht eher auf der Ebene, wenn ich vernünftigen Input habe, werden dann auch die Daten vernünftig persistiert. Ja, und auch an der Stelle mit dem vernünftig gibt es, glaube ich, auch nochmal eine Sache, also was zum Beispiel schwer zu provozieren ist, sind ja manchmal zum Beispiel Fehlerverhalten von Umsystemen. Ne? An der Stelle kann ich eigentlich fast nur noch auf Mocks zurückgreifen. Also wenn ich jetzt eben nicht nur Happy Pass Tests schreibe, sondern mal sage, reagiert denn mein System sinnvoll auf Fehler? Wie geht es denn eigentlich damit um? Dann muss ich ja eigentlich irgendwann anfangen, mich irgendwo vielleicht in ein Repository einzuhaken und mal irgendwie eine Exception zu werfen oder sowas, weil ich es vielleicht nicht so einfach hinkriege, dass meine Datenbank an der Stelle sagt, oh, ich bin jetzt nicht da oder sowas. Also vielleicht kann ich dann irgendwie schon bestimmte Fehler provozieren, aber manche Fehler sind vielleicht eben schwer zu provozieren. Und das kann ich durch Mocks natürlich wunderbar machen, nämlich mal ein Fehlverhalten in einer Dependency quasi simulieren und schauen, funktioniert denn der Rest dann noch?
Ja, da stimme ich zu. Oder gut, ja, mit WireMock oder so könnte ich das machen, auch wenn ich jetzt eine externe HTTP-API anspreche. Aber es ist ja letztlich auch ein Mock, wie der Name sagt.
Ja.
Genau. Ansonsten, ja, ich habe auch schon Codebasen gesehen, wo tatsächlich in Unit-Tests und dann nochmal in Integration-Tests und nochmal in anderen Integration-Tests auf einer höheren Ebene immer wieder das Gleiche in allen Permutationen getestet wurde. Das habt ihr ja auch gesagt, das ist halt nicht sinnvoll. Da muss ich es halt irgendwie an 2-3 Stellen immer wieder alles anpassen, wenn sich die Logik ändern soll.
Ja, ich leide gerade. Ja, okay. Also bei uns ist tatsächlich so, dass also bei dem jetzigen Kunden ist jetzt gekippt, ja. Also letzte Woche Sektflaschen, Sektkorken sind rausgeflogen und so. Aber da hatten wir sozusagen den Test, also ich habe den Testquadrant genannt, weil auf allen Ebenen, auf Unit-Test-Ebene, also wir haben, also okay, nochmal von vorne. Auf Unit-Test-Ebene, auf Integrationstest-Ebene und auf UI-Testebene wurde praktisch dreifach alles getestet. Ja, also du hast irgendeinen Edge-Case in irgendeinem Validator, den testest du mit dem Unit-Test, den testest du mit einem Integrationstest und du hast einen Selenium-Test, der praktisch der bis zum 27. Reiter vorgeht und dann diesen Fehler provoziert, diesen Edge-Case provoziert und dann laufen halt Tests halt auch einfach 24 Stunden, ja, also ist völliger Wahnsinn, ja. Und das hat aber eine Weile gedauert, um die Leute abzuholen, also weil da ist halt auch Finanzen und so weiter, um zu sagen, hey, ihr habt keinen Nachteil. Also der Fachbereich war so ein bisschen besorgt, ne, dass sie halt sagen, dreifach hält besser. Und kann sagen, ja, das stimmt, aber das verursacht halt riesige Kosten und eigentlich testen wir auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Dinge. Beim Automobil ist ja auch nicht so, dass wir einzelne Schrauben testen, wenn wir Testfahrten machen, sondern die einzelnen Schrauben, die sind halt auf Unit-Testebene beim Schraubenhersteller. Da wird geguckt, ist das Material in Ordnung, ist das gepasst, das Gewinde, ist das gut gefräst, wie auch immer, ja. Also ja, wir leiden da.
Man merkt schon, du bist leidgeplagt, ja.
Ja.
An der Stelle, apropos leidgeplagt, nein, also man muss halt dazu sagen, es gibt halt in regulierten Umgebungen auch die Anforderung zu sagen, alles, was du quasi fachlich spezifizierst, muss auch getestet sein. Das ist, jetzt frag mich, aus welcher Vorgabe das stimmt, aber es ist irgendeine BaFin-Regulation, meine ich. Und an der Stelle ist natürlich genau die Frage, wie bildest du dann nachher zum Beispiel diesen Dokumentationsnachweis ab? Ne? Also habe ich jetzt eben automatisierte Acceptance-Tests mit Selenium, wo ich dann sage, okay, da fällt dann hinten irgendwie ein Report raus und den hänge ich dann an. Aber da kann ich dann eben, wenn ich dann eben Verhalten spezifiziere, wo ich sage, okay, das will ich eigentlich gar nicht auf UI-Ebene testen, dann bleibt am Ende halt irgendwie so ein JUnit-Report oder so. Das ist dann die Frage, da hängt man das dann wieder mit an und also es ist, sag ich mal, die Dokumentationsanforderung, die musst du dann halt auch irgendwo wieder mit abbilden können, wo du sagst, diese diese User Story, wo ich sage, wenn ich so und so viel Kredit vergebe, dann muss sichergestellt sein, dass der Rahmen, der beschlossen wurde, nicht überschritten wird. Das muss ich halt irgendwo nachweisen, dass ich das getestet habe. Vielleicht oder hoffentlich habe ich das auch getan, möglicherweise halt in einem Integration-Test, in irgendeinem JUnit-Code, weil ich es halt eben denke, okay, es ist wichtig, also ich muss die Datenbank mit einbeziehen, aber ich will es jetzt vielleicht nicht auf UI-Ebene machen, weil noch flakier und dauert noch länger und die Permutation, die ich da durchgehen will, ist mir eigentlich zu hoch für diese Testebene. Aber dann muss ich halt trotzdem irgendwie, idealerweise auch irgendwie automatisiert, noch generieren, dass dieser Test halt diese Anforderungen abdeckt. Und das ist, glaube ich, auch so ein Teil, ne? Also irgendwie auf Selenium-Ebene lassen sich eher zum Beispiel X-Ray-Reports JSON generieren. Ich glaube, für JUnit habe ich das bisher nur handgestrickt gesehen, dass Leute Annotationen an Tests hängen und sagen, okay, irgendwie kann ich daraus dann spezifizieren oder generieren, dass das halt eine User-Story eigentlich abdeckt. Ja, also die Dokumentationspflicht, die da dranhängt, ist, glaube ich, auch manchmal etwas, warum man in regulierten Umgebungen dazu tendiert, Tests auf höherer Ebene zu machen, weil das leichter ist, das zu dokumentieren.
Ja, also wie bei uns, wir sind ja auch eine regulierte Umgebung und die Integrationstests sind auch Cucumber-Tests, nur dass die Cucumber-Tests kein Selenium gegen eine UI, also die gibt's auch. Aber das ist einfach, der Clue-Code geht gegen den Controller. Ne? Hm. Und das ist sozusagen unser Nachweis, dass wir praktisch alles, was, also man muss auch dazu sagen, unsere UI, also es ist zwar eine SPA, aber eigentlich auch wieder, also sieht nach SPA-Technologie aus, ist es aber nicht, aber praktisch bei uns sind die Abnahmetests gegen die, also die einzelnen Stories werden gegen die API abgenommen und dann gibt's natürlich noch so, ich sag mal, wenige User-Journey-Tests, die als von den ganzen Prozess abfackeln, aber die kannst du halt dann nicht mehr so einfach an einzelne Stories hängen, also das funktioniert natürlich nicht, ja. Das sehe ich ein, ja, also das, jetzt bei uns, okay, mit Cucumber, ja.
Also ich sage gar nicht, dass es gut ist. Ne? Ich glaube, das ist eine Herausforderung, dass sie sagen, eigentlich möchte ich jede Testebene auch irgendwie dokumentiert und assoziiert haben, weil dann erlaubt es mir auch zu sagen, oh, ich baue jetzt nicht den Test dreimal nach, sondern ich teste ihn an der Stelle, wo es mir als sinnvoll erscheint, nämlich vielleicht sogar als Unit-Test, Eingabevalidierung, aber dann brauche ich halt irgendeine Möglichkeit, meinen Test oder sag ich mal, eine Testdokumentation zu generieren, wo steht, die Anforderung, dass ich hier nur positive Zahlen eingeben kann, ist halt in diesem Unit-Test getestet worden.
Ja, also meinst du mit einem, da sind wir bei der Diskussion, was ein Unit-Test ist. Also das kann ich mir jetzt zum Beispiel, das kann ich mir jetzt wenig vorstellen. Also dass ich in so einer regulierten Umgebung einen Unit-Test zeigen kann, der sagt, hier sind drei Unit-Tests, die haben die Story getestet.
Na, ja, direkt können sie das wahrscheinlich nicht testen, ne? Aber ja, wenn ich also halt viel mit starker Typisierung arbeite, kann ich natürlich ein Value-Object machen, was am Rand an meines Systems halt direkt irgendwie die Zahl passt und sicherstellt, dass die immer positiv ist. Und dann habe ich halt einen Unit-Test, wo ich zeige, dass das von diesem Value-Object umgesetzt wird, diese Logik. Aber damit beweise ich ja nicht, dass ich dieses Value-Object überall auch benutze in den User-Stories.
Ja, beweisen ist ja, glaube ich, eh.
Ja, gut, aber ich habe auch keine, ich habe keine Dokumentation dafür, jedenfalls.
Ja.
Selbst wenn ich eine Dokumentation von diesem Test habe, ist halt nicht unbedingt ersichtlich, dass eben dieses Value-Object dann auch überall eingesetzt wird, wo es eingesetzt werden sollte.
Am Ende des Tages ist das ja auch wieder aber eine Balance zwischen, glaube ich, was ist gut genug für eine Prüfung und was nicht. Ja, und wahrscheinlich müsste man es halt eigentlich eben auf auf anderen Ebenen testen, aber das ist dann halt, glaube ich, auch wieder die Wirtschaftlichkeitsfrage und die Risikofrage, ne? Also wo teste ich jetzt wirklich auf allen Ebenen alles dreimal? Oder was ist denn die Definitionsgrenze von so einem Test? Ist das dann sozusagen der Service-Layer mit der Transaktionalität?
Ja. Ne?
Wo ich sage, egal von wo es kommt, das stellt meine Sachen sicher. Dann muss ich halt aber auch eigentlich theoretisch nachweisen, dass kein anderes System an meine Datenbank geht. Ne, das ist halt auch, mache ich das sozusagen per Definition, dass ich sage, hey, per Definition ist es so, dass dieses Objekt an allen Rändern genutzt wird und per Definition ist es so, dass meine Datenbank nur von meiner Anwendung manipuliert wird. Wenn ich mich dann daran halte, dann funktioniert es. Wenn ich mich nicht daran halte, dann bringt der auch sozusagen der Test deine Anwendungslogik nicht, wenn jetzt irgendeine Anwendung einfach in die Datenbank reinschreibt. Also das Beweisen ist sozusagen eh schwierig an der Stelle. Deswegen ist, glaube ich, da die Frage, vielleicht manche Sachen kann man auch gar nicht technisch abdecken, sondern halt nur per, sag ich mal, Regel oder etwas, was ich halt irgendwo auf der Metaebene beschrieben habe. Und da muss man sich dann halt dran halten. Oder sollte man sich dran halten.
Ja, mir ist auch gerade noch eingefallen, dass ich auch mal in so einem stark regulierten Projekt war. Das war auch eine Bank. Und das bringt mir nämlich zu der Frage, ob wir überhaupt, also die hatten nämlich eine eigene Testabteilung organisatorisch. Das heißt, die Dokumentationspflicht war eigentlich gar nicht im Entwicklungsteam für diese ganzen Tests, sondern die hatten da eh ihre eigene Abteilung für, die dann wahrscheinlich auf UI- oder API-Ebene getestet hat. Es hat natürlich Nachteile, ne, dass man das so voneinander trennt. Aber in so einem Fall müsste das Entwicklungsteam sich ja gar nicht mit Fragen der Dokumentationspflicht beschäftigen, sondern könnte einfach sinnvolle Tests schreiben.
Ja, aber die, also bei uns gibt's auch, also jede Story wird praktisch manuell natürlich abgenommen. Aber was ist mit Regression? Ja, also du willst ja jetzt nicht irgendwie nochmal den ganzen Altkram durchnudeln. Und da brauchst du die Nachweispflicht. Also jetzt, ich habe da noch nicht so 100% drüber nachgedacht, weil wir halt praktisch auf Akzeptanzebene Integrationstests machen. Aber dieses Damoklesschwert Wirtschaftsprüfer oder BaFin hängt halt immer über dir. Und das habe ich zum Beispiel nie verstanden. Ich habe jetzt mit einem Wirtschaftsprüfer gesprochen. Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, die permanent geprüft werden, um einfach mal zu verstehen, was Sache ist. Ja. Und da kam im Grunde genommen raus, du musst gewissermaßen schlüssig erklären können, was du machst, ja. Also, weil zum Beispiel im Handel, das ist jetzt kein Bank, also mit dem einen Wirtschaftsprüfer war das so, der hat halt gesagt, die können natürlich im Detail gar nicht nachweisen, ob, ich sag mal, die Artikel, die in irgendeinem Geschäft verkauft werden, dass da tatsächlich alle Buchungsgänge und so weiter und Lagerhaltung, ich meine, das kann ja keiner über, das sind ja gigantische, sind viele Systeme, die da zusammenstehen im Detail, können die das natürlich nie verstehen, aber du musst halt schlüssig erklären können, wie das alles funktioniert und so könnte ich mir auch vorstellen, dass das halt, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt keine Akzeptanztests auf API-Level, und ich will gewisse Dinge halt auf Unit-Test-Ebene haben, dass man das auch gut erklären kann, weil, also wenn man das gut erklärt, dass die Leute halt sagen, ist in Ordnung, ja. Weil ins Detail guckt da keiner. Also alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, die geprüft wurden, da wird halt einfach nur gefragt, also die wollen halt wissen, wie es funktioniert. Kommt man seiner Sorgfaltspflicht nach, ja, und ob du jetzt so oder so testest, das wurde da niemand gefragt, ja.
Die fragen dann eher nach dem Prozess, ne, wo sie sagen so, was ist denn euer Prozess fürs Testen? Und wenn man denen dann halt was erzählt, dann kann es, glaube ich, schon mal sein, dass sie sagen, okay, dann zeig mir das doch mal. Ne, also wenn du sagst, wir machen das so und so und dann dokumentieren wir das da. Sie dann sagen, ja, dann zeig mal die Dokumentation und dann zeigst du die und dann sagen sie, okay, das, was du sagst, stimmt, die gucken sich aber nicht, also vielleicht auch in Teilen die Dokumentation an, aber natürlich nicht in der Tiefe vielleicht, ne, sondern die wahrscheinlich ist es eher das, okay, du hast einen definierten Prozess, du hältst dich an diesen Prozess und wenn der Prozess, sag ich mal, gut aussieht, dann ist das in Ordnung.
Ja, und zeig mal. Also das passiert natürlich schon, dass man halt sagt, kannst du mir mal sagen, kannst du mir mal eine Anforderung nennen, die ihr vor einem halben Jahr live gebracht hat, eine größere. Ja, ja, die und ja, die. Okay, dann will ich mal sehen, also gehen wir an diesem Beispiel durch, wie das überhaupt in Produktion gelandet ist. Und da kann man natürlich irgendwie fummeln und sagen, hier habe ich IDs, die sind im Repository und wie auch immer, ja. Aber wenn es halt nicht nachvollziehbar ist, dann hat man, dann gibt's Ärger. Ja. Naja, wir sind ein bisschen abgedriftet. Genau. Haben wir ein Fazit? Also machen wir, ich probiere mich mal an einem Fazit und ihr korrigiert mich. Also wir sind gestartet, sagen wir jetzt ein Test, also was ist überhaupt eine Testpyramide? Wir haben nochmal die einzelnen Testarten kurz definiert und dann war die Diskussion, kann man überhaupt mit Unit-Tests alles abtesten, was wichtig ist? Ja, oder und alles ist natürlich falsch, ne? Also können wir einen Großteil abtesten. Oder brauchen wir eigentlich mehr Integrationstests? Dann haben wir gesagt, naja, im idealen Fall, kommt immer auf die Domäne an, aber in den meisten Domänen ist so, wenn man es korrekt macht, kann man der Testpyramide folgen. Man hat sehr viele Unit-Tests, weniger Integrationstests. Es gibt allerdings auch Code, da ist Logik und, ich sag mal, Transaktionen, Orchestrierung von Umsystemen ist halt dabei. Da wird's halt schwieriger, da hat man keine andere Wahl, als mehr Integrationstests zu schreiben. Und wir vermuten, dass auch einfach Domänen gibt, wo es einfach sehr schwierig ist, auf Unit-Test-Ebene was, nicht was zu testen, aber dass man halt das Domänen gibt, wo man tendenziell mehr Integrationstests als Unit-Tests braucht. Und dann noch abgedriftet in regulierte Umgebung.
Und die Unit sollte nicht zu klein sein, ist halt auch ein wichtiger Punkt. Also ich sehe das auch für Jakob, wenn wir jetzt Logik haben, würde ich schon auch eher so das im DDD Speak jetzt auf Aggregate-Root-Ebene auf jeden Fall die meisten Tests sehen für diese Logik und nicht zu sehr in die kleinen Teile des ganzen Aggregates reingehen und Einzeltests zu machen.
Ja, auch nicht von Anfang an sozusagen. Also so, wie, dass man mit Unit-Tests beginnt und dann die irgendwann wegwirft. Also den Artikel werde ich auf jeden Fall, den muss ich raussuchen und von James Koplien. Gut. Ich könnte jetzt sagen, wir wären durch. Gibt hier noch so ein paar Fragen, aber zu Mock, Stubs, Fakes, Dummies und so weiter, aber ich glaube, über den Punkt sind wir hinaus. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall. Auch bei den Zuschauern, die es Zuhörern, Zuschauer vielleicht auch, weil wir Video haben, für alle, die es bis hierhin geschafft haben. Noch Final Words von euch?
Ich habe gerade nochmal nachgedacht. Also ich glaube, mein Final Word wäre, auch wenn man ganz viel Tests schreibt, finde ich das immer extrem sinnvoll, wenn man als Entwicklerin oder Entwickler die Anwendung selber mal ausprobiert. Weil ich glaube, dann sieht man auch erst, ob die Sachen funktionieren. Also so, eat your own dog food, sei dein eigener Testerin oder Tester. Auch nochmal im Großen und Ganzen, nicht nur auf Testautomatisierung.
Ja, wir haben das so Stichwort Exploratory Testing nämlich eigentlich auch noch in unseren Notizen. Das wäre das so ein bisschen.
Genau, also wir haben uns jetzt auf diese zwei Ebenen konzentriert. Wir haben so nebenbei haben wir noch jetzt nicht explizit über Contract Testing gesprochen, ne, von unseren Nachbarsystemen, aber ja, genau, also exploratives Testen, manuelles Testen über die UI.
Ja, sollte man tun, muss man, glaube ich, auch lernen, da so ein destruktives Mindset zu haben. In meiner allerersten Firma hatte ich einen externen Tester, der da sehr gut drin war. Der war sehr kreativ und hat lustige Fehler gefunden. Und ich glaube, das würde uns allen gut tun als Entwicklers, wenn wir da auch das hin und wieder mehr machen.
Also ich will jetzt kein ganz neues Fass aufmachen, aber irgendwie muss ich, weil ich weiß nicht, ob wir das können. Ob's nicht, also so manuell testen, so gut wie es geht, okay. Aber hat man diese destruktive Denkweise? Also weil ich mir gut vorstellen kann, das hatte ich einmal erlebt, das hat so halb gut funktioniert, war, dass ich mit einem Tester meine ganzen, also dass so ein Tester halt schon mal so genannt hat, so typische Dinge, auf die du niemals kommen wirst, wenn du diesen Use Case nachher manuell testest, ja.
Klingt ziemlich clickbaity. 10 Dinge, ja, genau, die du aus dem Bekannten niemals kommen wirst.
Stimmt aber.
Aber was also, weil du es selbst entwickelst, kommst du vielleicht sowieso nicht darauf. Du hast nicht diese Außenperspektive. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass jemand, der wirklich einfach nur ein User quasi ist und das nicht so vertraut mit den Internen ist, der kommt auf ganz andere Ideen. Wahrscheinlich.
Aber zumindest den Happy Pass kann man ja selber mal.
Das auf jeden Fall.
Jetzt geht es ja darum, wenn man programmiert irgendwas und dann die Tests sind grün, dann kann ich das jetzt über den Zaun werfen oder probiert man selber mal aus und guckt, funktioniert es denn wirklich auch im Produkt, sofern ich da Zugriff drauf habe. Aber in den meisten Fällen sollte ich ja irgendwie, solche nicht Code, sondern irgendwie Produkte oder sowas und dann halt einmal selber einfach ausprobieren, tun dann die Dinge so, wie ich sie mir vorstelle. Also der eigene Acceptance-Tester zumindest für den Happy Pass sein. Das wäre mein Appell an die Entwicklungsteams.
Für Fehler, auf die man nicht gekommen wäre, würde ich ansonsten, das ist aber dann auch eher technisch, kann ich immer nur Property-Based Testing empfehlen. Das provoziert auch manchmal Edge-Cases, an die man auch nicht gedacht hat. Weil es halt zufällige Input-Daten generiert.
Hatten wir mal, gibt es einen InnoQ-Podcast mit Jan Stepin dazu?
Das weiß ich gerade nicht, aber wir sollten ihn ansonsten einladen.
Genau. Ich schreibe mir das gerade mal auf. Gut. Genau, also auf jeden Fall Happy Testing, viel Spaß mit Regulierungsbehörden an alle. Genau, ich sage das so, aber eigentlich ist ja, lassen wir das, ja. Aber ich finde ja, da steht eigentlich nie Quatsch drin, da steht halt drin, testet eure Anwendung, das muss nachvollziehbar sein, macht Backups und so weiter, da steht eigentlich kein Blödsinn in diesen Dingen drin, ja. Gut. Jetzt aber. Genau. Ich drück den Knopf. Bis dann. Schönen Tag noch.
Tschüss. Ciao.